Kapitel 6. Jeder glaubt an etwas Absolutes. 51. Wir leben in einer Welt der Relativität. Relativ bedeutet in Abhängigkeit existierend, in Klammer Absatz 23. Wenn wir nach Wissen und Erkenntnis streben, stellt sich die Frage, was der Urgrund des Relativen ist. Wovon ist alles Existierende abhängig? Was ist die Grundlage unseres Lebens? Philosophisch gesprochen ist der Urgrund von allem Relativen das Absolute. Die Frage lautet also nicht, gibt es etwas Absolutes, sondern was ist das Absolute? Denn etwas Absolutes gibt es in jedem Fall. Die Frage ist nur, was wir für das Absolute halten. Und dies ist abhängig von unserem Glauben. Auch hier zeigt sich, warum Glaube, das heißt unser Weltbild, die Grundlage von dem ist, was wir als Wissen annehmen und ablehnen. Atheistische Rationalisten behaupten, ihnen gehe es nicht um Glauben, sondern um Wissen. Es ist jedoch unbestreitbar, dass auch die ungläubigen Atheisten glauben. Selbst wenn Atheisten sich dessen nicht bewusst sind, auch sie glauben an etwas Absolutes. Sie glauben an die Absolutheit der Materie. 52. Welches Weltbild auch immer wir vertreten, es gründet letztlich in Annahmen, die wir nicht objektiv beweisen können. Sie mögen für uns wahr und logisch sein, aber andere Menschen sehen dieselbe Realität mit anderen Augen. Für Materialisten ist die Materie das Absolute, für Agnostiker das Nichtwissen oder Nichtwissen-Können, für Monotheisten ihr bestimmtes Gottesbild. Glaube ist die Wahl dessen, was wir für absolut halten. Und diese Wahl entscheidet, welches Weltbild wir vertreten. Über das, was wir glauben, lässt sich nicht diskutieren. Aber über die Gründe, warum wir etwas glauben. Ist das, was wir glauben, glaubwürdig? Erst hier kommt die Vernunft ins Spiel. Vernunft, in Klammer Ratio, hat die Funktion abzuwägen, wie vernünftig und glaubwürdig ein Glaube ist. Wie glaubwürdig ist der Glaube an Gott? Wie glaubwürdig ist der Monotheismus? Wie glaubwürdig ist der Atheismus? Der Materialismus. 53. Glaube in der obigen Definition ist die Grundfunktion eines jeden Erkenntnisvorgangs. Glaube steht nicht im Widerspruch zum Wissen, sondern ist dessen Grundlage. Wissen ist nie etwas rein Objektives, sondern ist abhängig von der subjektiven Interpretation der gegebenen Fakten. Und Interpretationen sind abhängig von den Weltbildern der jeweiligen Personen. Diese doppelte Subjektivität ist auch der Grund, warum Menschen bei der Betrachtung der gleichen Gegebenheiten, in Klammer Tierwelt, Pflanzenwelt, Fossilien und so weiter, zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Materialistische Wissenschaftler glauben, diese Gegebenheiten seien Beweis für ihre Evolutionstheorie. Kreationistische Wissenschaftler, die akademisch genauso qualifiziert sind wie die materialistischen, glauben, diese seien Beweis für ihre Bibel- oder Koraninterpretation. Holistische Wissenschaftler, zu denen auch die theistischen gehören, sehen in der physischen Erscheinungswelt das Wirken der höherdimensionalen Welten und Wesen. Offensichtlich handelt es sich bei den Antworten, die wir uns auf die Grundfrage des Lebens geben, um persönliche Glaubensentscheidungen. Und diese können atheistisch, monotheistisch oder theistisch sein. Ein Gottglaube kann genauso rational sein wie eine wissenschaftliche Weltsicht. Und ein atheistischer Glaube an die Wissenschaft kann genauso irrational sein wie ein monotheistischer Glaube. 54. Die großen Fragen des Lebens lassen sich nicht allgemeingültig und objektiv, sondern nur subjektiv beantworten. Aber Ist objektiv besser als subjektiv? Wir Menschen sind in erster Linie subjektive Wesen. Wir handeln vom Subjekt, vom Ich aus. Um die deutlichsten Beispiele hierfür zu nennen, jeder Mensch muss selber gehen, sprechen und lesen lernen, egal wie viele Menschen bereits gehen, sprechen und lesen können. Dieses Lernen kann dem Kind niemand abnehmen, denn das Lernen sowie das daraus folgende Können und Wissen sind subjektive Errungenschaften. Auf dieselbe Weise muss jeder Mensch auch die Frage nach der eigenen Identität und nach der Realität Gottes für sich selbst beantworten. Die Antwort und die entsprechenden Schlüsse und Erfahrungen werden dabei immer subjektiv sein, das heißt abhängig vom eigenen Bewusstsein und vom Weltbild, das wir vertreten. 55. Zur Frage der objektiven und subjektiven Erkenntnis. Wir können ein Buch wissenschaftlich als Objekt, in Klammer, ist gleich objektiv analysieren. Sein Gewicht, seine Größe, das Papier, die chemische Zusammensetzung der Druckerschwärze. Alles, was wir durch diese wissenschaftliche Methode herausfinden, ist objektiv richtig. Wir verfehlen dabei aber das Wesen dieses Objekts, das in erster Linie ein Informationsträger ist. Form und Inhalt sollten nicht gleichgesetzt werden, noch weniger sollte der Inhalt, in Klammer die Information, auf die materielle Form reduziert werden. Die im Buch enthaltenen Information kann nur durch Bewusstsein, ist gleich, subjektiv wahrgenommen werden und ist etwas ganz anderes als die materielle Substanz. Ebenso liegt das Wesen eines Objekts, das Wesentliche, das heißt sein Sinn und Inhalt im Geistigen, und dieses Geistige ist durch eine empirische Analyse der Materie weder fassbar noch erkennbar. Den Sinn eines Buches lernen wir nur dann kennen, wenn wir es lesen, und ebenso verstehen wir die Welt erst, wenn wir sie lesen, in Klammer Absatz 43, und nicht, wenn wir sie bloß objektiv analysieren, in Klammer, um sie dann manipulieren zu können. 56. Da wir immer, bewusst oder unbewusst, an etwas Absolutes glauben, sollten wir uns fragen, was halte ich für absolut? Eine erste Antwort könnte lauten: Es gibt keine absolute Wahrheit. Und da etwas Absolutes verbindlich wäre, besagt diese Antwort auch, es gibt keine verbindliche Wahrheit. Alles ist relativ. Doch dies ist ebenfalls eine absolute Aussage, nämlich dass es keine verbindliche Wahrheit gibt, in Klammer ist gleich Atheismus, oder dass wir nicht erkennen können, worin diese besteht, in Klammer ist gleich Agnostizismus. Hier zeigt sich, dass Atheismus und Agnostizismus zu einem Nihilismus führen. Zur Annahme, es sei unmöglich, objektive oder absolute Wahrheiten zu erkennen. Dadurch wird Ungewissheit und Unverbindlichkeit zur absoluten Grundlage unseres Lebens erklärt. Skeptiker sollten jedoch konsequent sein. Sie sollten auch ihrem Skeptizismus gegenüber skeptisch sein. Zweifler sollten auch an ihrem Zweifel zweifeln. Können wir tatsächlich nichts Absolutes wissen? In Klammer nochmals. Wer diese Frage mit Ja beantwortet, behauptet ebenfalls etwas Absolutes. 57. Was der Mensch objektiv wahrnimmt, sind Daten und Fakten. Daten müssen jedoch verarbeitet werden. Fakten müssen gedeutet und interpretiert werden. Erst dann bekommen Daten und Fakten eine Bedeutung, im Idealfall ihre wahre Bedeutung. Der rationale Erkenntnisvorgang lautet also von Fakt zu Wahrheit. Und Wahrheit ist letztlich etwas Absolutes. Wenn in Absatz 51 gesagt wurde, die wirkliche Frage lautet nicht, gibt es etwas Absolutes, sondern was ist dieses Absolute, so lässt sich diese Logik noch weiterführen. Das Absolute, das, was alles Relative beinhaltet, ohne selbst relativ zu sein, bedeutet Wahrheit und Realität. So wie es in jedem Fall etwas Absolutes gibt, gibt es auch Wahrheit und Realität. Auch hier lautet die Frage nicht, gibt es eine absolute Wahrheit, sondern was ist diese absolute Wahrheit? Selbst wenn wir sagen, es gebe keine absolute Wahrheit, vertreten wir eine absolute Wahrheit, nämlich die, dass es keine gebe und dass Realität immer relativ und unverbindlich sei. In Klammer Absatz 56. 58. Die materielle Welt existiert und ist eine relative Realität. Was ist die absolute Realität? Ist der Mensch fähig zu erkennen, was diese absolute Realität ist? Ja, denn das Absolute ist allumfassend, umfasst also auch den Aspekt der Erkennbarkeit und Verständlichkeit. Wäre es nur unerkennbar und unverständlich, wäre es nicht allumfassend. Der Aspekt der Erkennbarkeit und Verständlichkeit würden fehlen. Die theistische Logik, Gott ist nicht nur unverständlich, sondern auch verständlich, wird von Atheisten leicht missverstanden. Sie argumentieren, gemäß dieser Logik müsste Gott zum Beispiel auch unendlich blöd sein, denn wenn er das nicht wäre, würde ihm etwas fehlen, nämlich der Aspekt der unendlichen Blödheit. Der Fehler in dieser Kritik besteht darin, dass sie die theistische Logik umdreht und etwas Relatives auf das Absolute projiziert. Die richtige Verwendung dieser Logik geht nicht von Relativen, sondern vom Absoluten aus. In Klammer, hier in Entsprechung zu Blödheit, Allwissenheit und Allmacht. Und besagt, es muss auch etwas geben, was Gott nicht weiß und nicht kann, womit wir theistische Mysterien berühren, die in Kapitel 10 und 12 erwähnt werden, mit konkreter Weiterführung in Kapitel 24. 59. Die Aussage, dass es möglich ist, das Absolute zu erkennen, obwohl unser Erkennen begrenzt ist, ist ein Paradoxon. Die scheinbare Widersprüchlichkeit hebt sich im praktischen, mystischen Erleben auf. Wenn wir das Absolute verstehen, verstehen wir auch, warum wir es nicht verstehen können. Aber dieses Nichtverstehen gründet in Erkenntnis und ist nicht gleichbedeutend mit Unwissenheit. Der Aspekt, dass Gott unverständlich ist und nie auf menschliche Begriffe beschränkt werden darf, wird von der negativen Theologie betont, ebenso vom Buddhismus und vom indischen Advaita Monismus. Aber wenn wir Gott absolut nicht kennen können, können wir auch nicht sagen, was Gott nicht ist. Hierin liegt das Problem der genannten negativen Systeme. Wir müssen etwas zuerst kennen, bevor wir sagen können, was es nicht ist. Theistische Erkenntnis gründet in der theoretischen, in Klammer ist gleich logischen und theologischen, objektiven und in der praktischen, in Klammer ist gleich mystischen und subjektiven Erkenntnis des Absoluten. Und aus diesem Wissen heraus ist es dann auch möglich zu sagen, was Gott ist und nicht ist. Die theistische Philosophie postuliert deshalb, dass es trotz aller menschlichen Begrenzung möglich ist, das Absolute zu erkennen. Es glaubt ohnehin jeder an etwas Absolutes, aber nicht jeder Glaube führt zu wahrer Erkenntnis. Die Herausforderung besteht darin, zu erkennen, was Verabsolutierungen, Einseitigkeiten und Halbwahrheiten sind. An den Früchten könnt ihr sie erkennen, in Klammer MT 7,20, LK 6,44. 60. Absolut ist kein willkürlicher Begriff. Er lässt sich klar definieren. In Klammer siehe Absatz 23 bis 26. Und wir können prüfen, inwieweit das Absolute des Materialismus, des Humanismus, des Monismus, des Monotheismus und des Theismus der wirklichen Bedeutung von Absolut entspricht. Ende des sechsten Kapitels.